Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Heute schauen wir mit Juri Buida und Mascha Gessen nach zwei Autoren, die die Wurzel ihres Lebens, Denkens und Schreibens in Russland haben. Juri Buida wurde 1954 in der Nähe von Kaliningrad geboren. Er arbeitete als Fotoreporter und Journalist und zog 1991 nach Moskau. Sein wichtigster Roman »Null Uhrzug« ist dort 1993 erschienen. Ein Roman, der schillert. Man kann ihn als Parabel lesen, auf den Untergang einer Supermacht oder auch als Spiegel unserer menschlichen Existenz. Ein Text, der schon in viele europäische Sprachen übersetzt ist, der kurz nach seinem Erscheinen auch auf der Shortlist des Booker-Preises stand. Jetzt endlich liegt der Null-Uhr-Zug in deutscher Sprache vor. Alles Weitere dazu erzählt Ihnen nun Edith Otschowski.
Der schmale Roman beginnt mit einem panikartigen, zunächst antisemitisch klingenden Ausruf der Hauptfigur Ivan Ardabiev, dem Streckenvorsteher einer Bahnstation. Die Juden ziehen weg, die Juden ziehen immer weg. Nur wir Dummköpfe, wir bleiben. Dann sieht er von Weitem zu, wie die alte Fira, alias Esther Landau, eine Jüdin, ihre Habseligkeiten wegbringen lässt. Erst viel später wird man erfahren, dass beide, Ardabiev und Fira, genau hier, in dieser Siedlung an der 9. Ausweichstation des Null-Uhr-Zuges, zusammen alt geworden sind. Und dass sie sogar mal ein Liebespaar waren.
Eingefallene Zäune, Wände und mit rostigen Drähten umwickelte, umgestürzte Masten dort, wo einmal Häuser gestanden hatten, das Sägewerk, die Schwellenimprägnierung, die Verwaltung, die Bierstube, die Reparaturwerkstätten. All das, was jahrzehntelang in Schuss gehalten worden war, damit Punkt Mitternacht der Nullerzug von dort oder nach dort durchrasen konnte, ohne die Geschwindigkeit zu drosseln. 100 Waggons mit fest verrammelten und verplombten Türen, 2 Lokomotiven vorn und 2 hinten, tschu, tschu, u. 100 Waggons, Abfahrtsort unbekannt, Bestimmungsort geheim.
Ivan Ardabiev oder Don Domino, wie ihn einige nennen, weil er ein leidenschaftlicher Spieler ist, bleibt nach Firas Abschied in der verwaisten Bahnstation zurück. Sie ist auf geheimen Karten, die Sowjetunion wird dabei gar nicht genannt, nur mit einer Zahl markiert. Die dazugehörende Siedlung steht im Niemandsland und ist nur entstanden, um dem Null-Uhr-Zug ein reibungsloses Durchkommen zu ermöglichen. Niemand weiß, was dieser transportiert oder wohin er fährt. Um diesen Fixpunkt herum spielt sich das Leben der Siedlungsbewohner ab. Doch einige zerbrechen am Geheimnis, das den Zug umgibt. Es gibt Dramen und Denunziationen, Zweifel und Resignation. Kinder werden tot geboren und Firas Mann Mischa wird verrückt.
Dann begann einfach das Leben. Dienste, Arbeit, Alltag, freie Tage, Abbummeltage, Feiertage. Wie bei allen Menschen. Herbst, Winter, Frühling und wieder Sommer, zu dessen Beginn Fira ein totes Mädchen zur Welt brachte. Vielleicht war das der Moment, ab dem Mischa Landau allmählich den Verstand verlor. Oder wurde er nicht verrückt? Je nachdem, wie man es sieht. Ein toter Ort, sagte Mischa eines Tages.
Aus der scheinbar realistischen Erzählweise mit anschaulichen und zuweilen poetischen Beschreibungen, etwa wenn vom Wasserstaub die Rede ist, erwächst allmählich eine Parabel um diesen Zug. Sie erinnert an 1984 von George Orwell oder an die Parabeln von Kafka. Der Zug und die Bahnstation werden hier zur Allegorie für ein gnadenloses System, dem man sich unbedingt unterordnen muss, wenn man nicht untergehen will. Es ist ein System, das über Leichen geht und in dem die Akteure bedeutungslose Rädchen im Getriebe sind. Denn Menschen verschwinden, werden erschossen oder kommen um, ohne dass viel Aufhebens darum gemacht wird. Hauptsache, der Zug fährt pünktlich. Hauptsache, die Linie besteht weiter. Und manchmal wird von der Linie wie von Gott gesprochen, mit vielleicht zu expliziten Andeutungen an Beckett und an sein Stück »Warten auf Godot«. So erinnert sich Ivan Ardabiev an ein Gespräch mit Fira aus früheren Zeiten. Sie nennt ihn zärtlich Vanya.
»Das kann doch nicht sein, Vanya. Irgendetwas ist dort. Wozu sonst die Linie? Wozu der Nuller? Wozu wir? Wozu das alles? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist dort irgendetwas. Weiß der Teufel. Aber es kann ebenso gut sein, dass da nichts ist. Und trotzdem ist die Linie da. Hier, sie existiert. Der Nuller fährt. Wir leben. Und das alles hat einen Sinn. Aber welchen? Das wissen wir einfach nicht. Genau wie im Leben. Kann das nicht sein? Vanya, Vira war verwirrt. Du redest ja von Gott, Vanya.
Das Interessanteste an diesem Roman ist der Furor dieses Homo Sovieticus, Ivan Ardabiev, einer Menschen ohne Wurzeln. In militärisch abgehackter Sprache wird seine Zugehörigkeit zum Vaterland mit seiner traumatischen Kindheit als Waise erklärt.
Doch sein Vater hatte der Mutter in die Schläfe geschossen, anschließend sich selbst und dann den Sohn mit diesem unbegreiflichen Leben allein gelassen. Er hatte seinen Sohn verraten und fremden Händen überlassen, die alle zusammen die Heimat hießen. Die Heimat, das waren Fremde. Darum war sie furchteinflößend, unbegreiflich und heilig, wie alles, das fremd war, wie er sich selbst. Das Kinderheim, Essen, Kleidung und alles Übrige, das war die Heimat. Aufstehen nach Signal, das war die Heimat. Wissen ist Macht, das war die Heimat. Befehl, das war die Heimat. Erschießung bei Verweigerung, das war die Heimat. Dieser rothaarige, blauäugige Oberst, das war die Heimat. Die trauteste Heimat.
Als Waisenkind ohne Vergangenheit besteht Ardabiews einziger Lebenssinn in der Zukunft, in der Sowjetunion. Deswegen ist er der ideale Mann für die Bahnstation des Nullers. Der obrigkeitshörige Ardabiew ordnet sich den Befehlen unter, ohne zu fragen. Er lebt nur für die Arbeit und für den Zug. Dieser ist seine ganze Welt. In seinem Namen rechtfertigt er Morde. Er selbst macht sich auch schuldig und wird zum Mörder. Das zeigt auch die Sprache, die ihm der Autor in den Mund legt. Sie ist voller frauenfeindlicher Kraftausdrücke wie Streckenhuren oder Dienstweiber. Und einmal heißt es, krepieren sollte sie. Nur wenn es um Fira geht, in die Ardabiew sich in seiner Jugend verliebt hat, nimmt er menschliche Züge an. Seine Sprache wird poetisch und streift sogar das Magische.
Als er einmal ohne anzuklopfen nachbarschaftlich in ihr Zimmer gekommen war und sie in einer winzigen flachen Schüssel stehen sah, in einer Hand einen Krug, mit der anderen hielt sie ihre Haare hoch, und die hereinscheinende Sonne sie durchleuchtete und er ganz deutlich ihr vogelgleich flatterndes Herz erkannte, die dunstig massive Leber, die durchsichtige silberne Glocke der Harnblase, die hellblauen Knochen, die im rosa Gelee ihres Leibes schwammen. Vanya, da hatte er begriffen, dass er fliehen musste und war geflohen.
Am Ende bleibt Ardabiew alleine zurück. Als Leser weiß man aber nicht mehr, ob es den Zug wirklich gab oder er die ganze Zeit nur eine Einbildung der Siedlungsbewohner war. Die Zugparabel bleibt offen und vielschichtig. Ist es das sowjetische System einer Diktatur, das die Menschen gnadenlos unterdrückt und sie entmenschlicht, oder ist es eine Parabel für die allgemeine Sinnsuche im Leben? Ist Ardabiew gar der Nuller? Auf jeden Fall ist Buidas Roman ein kraftvolles Lamento eines abgestumpften Antihelden, den so wohl nur ein totalitäres System hervorbringen kann.
Das meint Edith Otschowski zu Juri Buida, Null-Uhr-Zug. Aus dem Sowjetischen übersetzt von Ganna Maria Braungart. Es gibt ein Nachwort von Julia Frank. Erschienen im Aufbau Verlag Berlin, 144 Seiten, 18 Euro. Und damit kommen wir zu Mascha Gessen. Sie ist eine der wichtigsten regimekritischen Stimmen mit Wurzel in Russland. Mascha Gessen, die im letzten Jahr den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung gewonnen hat, wurde 1967 in Moskau geboren. 1981 emigrierte sie mit ihrer Familie in die USA. In der Umbruchzeit der 1990er Jahre war Gessen als Korrespondentin in Russland tätig. In dieser Zeit hat auch ihr Engagement in der Lesben- und Schwulenbewegung begonnen. Gessen ist heute eine herausragende Aktivistin der LGBT-Bewegung. Sie versteht sich als genderqueer, also weder als weiblich noch als männlich. Das spielt auch eine Rolle in ihrem neuen Buch »Leben mit Exil – über Migration sprechen«. Eberhard Falke hat es für uns gelesen.
Mascha Gessen ist viel unterwegs, zwischen Russland und den USA, zwischen Frau und Mann, zwischen Selbsterfahrung und sozialer Wahrnehmung, zwischen Journalismus und Theorie. Die Bewegung in diesen Spannungsfeldern hat den Stil ihres Denkens und auch ihre Themen geprägt. Gessen macht besondere Erfahrungen als Russin mit jüdischen Wurzeln im selbstgewählten amerikanischen Exil, als international tätige LGBT-Aktivistin und als Autorin, für die Flucht und Migration ein zentrales Thema darstellen. Dem Nachdenken über solche Erfahrungen von Grenzüberschreitung und Selbstbehauptung sind drei Aufsätze gewidmet, die in den vergangenen beiden Jahren veröffentlicht wurden. Unter dem Titel »Leben mit Exil – über Migration sprechen« wurden sie nun ins Deutsche übersetzt und in einem Band zusammengefasst. Eingeleitet wird das Buch von einem kurzen Aufsatz mit der Überschrift »Wie man die Geschichten von Immigration erzählen sollte«. Gessen kritisiert darin die Verwendung von Begriffen wie »Migranten«, »illegaler Grenzübertritt« oder »Migrantenkarawane«. Dadurch werden in ihren Augen menschliche Schicksale verallgemeinert, verkürzt und der Politik des Hasses von Migrationsgegnern wie Donald Trump ausgeliefert. Stattdessen fordert Gessen dazu auf, die Größe des Problems der heimatlosen Menschen direkt zu vermitteln, indem man sie aus den Begriffsetiketten befreit und ihre Geschichten sichtbar macht.
Ich will das Argument vorbringen, dass es die Aufgabe von Journalisten ist, den Menschen von anderen Menschen zu erzählen und auch den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Menschen politisch zu übergehen, bedeutet, ihnen eine Heimat zu verwehren. Nicht nur die Staatenlosigkeit verwehrt Menschen das Recht, Rechte zu haben, sondern die Unsichtbarkeit, die natürlich ein Aspekt der fehlenden Staatsbürgerschaft ist.
Gessen argumentiert hier gleichsam als Aktivistin des Exils. Dabei interessiert sie sich wenig dafür, dass auch Staatsbürger im Rahmen staatlichen Verwaltungshandelns mit Begriffsetiketten abgestempelt werden und dass auch sie zum Opfer politischen oder staatlichen Unrechts werden können. Im zweiten Text, der in diesem Band abgedruckt ist, zeigt es sich, zu welch sonderbaren Schlussfolgerungen Gessens menschlich begreifliche, aber theoretisch zweifelhafte Überhöhung der Migrationsperspektive führen kann. Da versucht sie, ihren Vorsatz wahrzumachen, den Menschen von anderen Menschen zu erzählen. Unter der Überschrift 58 Geschichten der Migration reiht sie einschlägige Kurzbiografien aneinander. Die Vielfalt der geschilderten Fälle ist groß. Sie reicht von Kriegsflüchtlingen des Kosovo-Konflikts bis hin zu mexikanischen Wirtschaftsflüchtlingen und Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Arkadi zum Beispiel.
Er war noch keine 20. Seine Mutter starb in Tschetschenien, während er in dem sicheren Haus in Moskau lebte. Arkadi schnitt sich die Pulsadern auf. Dann machte er es noch einmal, nachdem er zuvor Schlaftabletten geschluckt hatte. Er bekam ein Visum für Frankreich und verließ Moskau. Dann kehrte er nach Russland zurück.
Die schematische Schlichtheit, in der noch der Notizstil der Karteikarten nachklingt, von denen Gessen diese Fallgeschichten übernommen hat, vermag nur blasse Eindrücke zu vermitteln. Das Ganze ist schnell hingeschrieben, ohne jede erzählerische Qualität. Umso größer ist das Pathos, mit dem die Autorin diese Kurzporträts präsentiert. Dieses Pathos ist ihr Programm. Sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, Exil, Flucht und Migration zu den zentralen Schmerzpunkten unserer Gegenwart zu erklären. Der Verlust der Heimat, sagt Gessen, sei eine unheilbare chronische Krankheit. Das ist eine Behauptung, die angesichts der von Optimismus geprägten Einwanderungsgeschichte der USA und eines längst fiktiv gewordenen Heimatbegriffs als starke emotionale Dramatisierung erscheinen muss. Die Idee zur Niederschrift ihrer 58 Migrationsgeschichten bezog Gessen von den 3000 Kurzbiografien, die in der New York Times über die Opfer des Anschlags auf das World Trade Center vom 11. September 2001 veröffentlicht wurden. Weil sie aber die Geschichten der Terroropfer, die, wie sie meint, alle eine Heimat hatten, als eher gewöhnlich ansieht, will sie nun im Kontrast dazu die ungewöhnlichen Geschichten der Migration in ihrer ganzen Besonderheit herausstellen.
Exilgeschichten sind in gewisser Weise das Gegenteil der auffallend gewöhnlichen Geschichten, die ausgewählt wurden, um die Verluste vom 11. September zu repräsentieren. Exilgeschichten erschlagen mit ihrer Dramatik. Sie sind fremdartig und entfremden, wenn sie erzählt werden. Als jemand, der diese Geschichten aufschreibt und erzählt, weiß ich das. Ich weiß es auch, weil ich selbst emigriert bin.
Unglücklicherweise allerdings vermischt Gessen hier ihren humanitären Aktivismus mit einer Überbietungskonkurrenz. Die Besonderheit der migrantischen Condition humaine ließe sich ohne weiteres auch anders nachweisen. Warum sie dafür ausgerechnet die Besonderheit von 3000 Terrortoten schmälern muss, die sie ebenfalls pauschalisierend hinter dem Begriff Verluste verschwinden lässt, bleibt ihr Geheimnis. Das ist Selbstüberhebung sowohl in der Haltung als auch in der Argumentation. Nicht gerade ein Glücksfall klaren Denkens. Gessen zitiert zwar gerne Hannah Arendt, in der sie offenbar ihre Hausheilige sieht, aber die intellektuellen Gemeinsamkeiten zwischen beiden dürften ihre Grenzen haben. Am überzeugendsten wirkt dieses Buch dort, wo die Autorin ihre eigenen Wege, ihre Familie und ihre queere Gender-Identität jenseits von weiblich und männlich thematisiert. Davon handelt Geschichten eines Lebens, der dritte hier abgedruckte Aufsatz. Als Theoretikerin der eigenen Existenz kann Gessen aufschlussreiche Einblicke in ihre persönliche Entwicklung geben. So weist sie etwa das Narrativ der amerikanischen Schwulen- und Lesbenbewegung, man sei eben von Geburt an schwul oder lesbisch, zurück, um stattdessen die Wahlfreiheit hinsichtlich von sexueller Orientierung und Gender-Identität zu betonen. Und da gibt es für sie Parallelen zwischen Ländern und Körpern.
Ein Mensch ist eine Abfolge von Entscheidungen. Und die Frage lautet, wird meine nächste Entscheidung eine bewusste sein? Und werde ich sie ungehindert treffen können? Es ist ein bisschen wie beim Emigrieren. Die Entscheidung zu gehen fühlt sich selten frei an. Aber die Entscheidung, neue Weltgegenden oder veränderte Körper zu bewohnen, erfordert Vorstellungskraft.
Eines jedenfalls machen diese drei Aufsätze unmissverständlich klar. Mascha Gessen vertritt ihre Position mit Leidenschaft. Als politisch-kulturelle Leitfigur verkörpert sie eine glühende Kämpferin für Diversität und gegen Potentaten wie Trump und Putin. Vor allem aber bietet sie ein Beispiel für einen faszinierend komplexen Lebensentwurf, der in ihren Texten mit all seinen Widersprüchen und Ambitionen einen ebenso entschlossenen wie zuweilen diskussionsbedürftigen Ausdruck findet.
Diesmal eher verpfuscht, das meint Eberhard Falke zu Mascha Gessen, Leben mit Exil über Migration sprechen. Aus dem Englischen übersetzt hat Ursel Schäfer, erschienen in der Edition Surkamp im Surkamp Verlag Berlin, 98 Seiten, 12 Euro. Und das war's für heute im Büchermarkt. Den zuletzt gehörten Beitrag können Sie nachlesen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de und die ganze Sendung wie immer nachhören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Im Märchen Sterntaler gibt es ein Kind, das ganze Sterne in seinem Kittel aus Leinen fängt. Kein Märchen ist das, was britische Forscher herausgefunden haben, nämlich, dass sich eine dem Sternenstaub verwandte Substanz in der Mikrowelle herstellen lässt. Mehr dazu gleich mit meinem Kollegen Uli Blumenthal in der folgenden Sendung Forschung aktuell. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.